Der Hintergrund für die Broschüre ist so ein bisschen, dass wir von einer sehr starken Zunahme von antisemitischen Vorfällen im Allgemeinen und von israelbezogenem Antisemitismus im Besonderen an Gedenkstätten beobachten. Und zwar hat sich die Zahl von 2023 auf 2024 fast verdoppelt auf 211 Vorfälle. Und dieser Anstieg hängt mit dem Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel zusammen. Seitdem hat sich auch bundesweit die Anzahl antisemitischer Vorfälle drastisch erhöht auf 77%. 2024 haben wir 8.627 Vorfälle verzeichnet. Und das schlägt sich eben auch an den Gedenkstätten nieder. Und zu den Vorfällen, die wir dort dokumentiert haben, gehören antisemitische Einträge in Gästebücher, Schmierereien und Graffitis auf dem Gelände, antisemitische Aussagen und Provokationen bei Führungen und Drohungen gegen Mitarbeitende. Mitarbeitende berichten uns aber auch zunehmend von Hitlergrüßen und Zerstörungen von den historischen Gebäuden auf dem Gelände. Und der Alltag von den Mitarbeitenden ist zunehmend von Formen der Erinnerungsabwehr geprägt. Meist handelt es sich dabei um Post-Shoah-Antisemitismus, also um eine Relativierung der Shoah, aber eben zunehmend auch um israelbezogenen Antisemitismus. Das heißt, es geht hier um Vorfälle, die sich auf die politische und militärische Situation in Israel und Gaza, Westjordanland, beziehen. Gedenkstätten bewegen sich damit in einem Spannungsfeld zwischen historischer Vermittlung und der Anforderung, eine antisemitismuskritische Perspektive einzunehmen. Denn die historische Vermittlung ist ja ihre Aufgabe und zugleich sind sie einfach mit diesen Vorfällen konfrontiert. Das heißt, die Mitarbeitenden müssen damit umgehen. Und das zeigt eben auch, dass Gedenkstätten immer Teil von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen im Ringen um die Erinnerung an die Shoah sind und so auch so ein Spiegel gesamtgesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Gedenkstätten, sie stehen damit auch permanent im Fokus von unterschiedlichen politischen Lagern. Und mir ist es aber dabei sehr wichtig zu betonen, dass Antisemitismus vor allem ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Bei den dokumentierten Vorfällen können wir mehrheitlich die jeweiligen politisch-weltanschaulichen Hintergründe gar nicht zuordnen, weil sich viele der Vorfälle eben auch anonym ereignen. Zum Beispiel Graffitis auf dem Gelände.
Was ist die Zielgruppe dieser Publikation? Richtet sich diese nur an Gedenkstätten, also nur in Anführungsstrichen?
Einerseits sozusagen so für die Mitarbeitenden zu diskutieren, Herausforderungen und Chancen einer antisemitismuskritischen Perspektive. Aber es geht natürlich auch darum, die Gesamtgesellschaft für die Situation an den Gedenkstätten zu sensibilisieren. Und es richtet sich schon auch in Richtung Politik und Zivilgesellschaft. Also es geht uns auch darum, sozusagen für die Gedenkstätten, vielleicht kommen wir später noch zu Forderungen, aber für die Gedenkstätten so eine bessere Ausstattung zu fordern und so eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und Gedenkstätten uns dafür auszusprechen.
Neben Ihrem eingangs erwähnten Artikel finden sich viele weitere spannende Artikel, zum Beispiel der von Andreas Nowak. Da geht es um Gedenkstättebesuche als Anlässe antisemitische Vorfälle in Beziehung zum historischen Ort. Erläutern Sie bitte, worum geht es da genau?
Es geht also darum, aufzuzeigen, inwiefern Gedenkstättenbesuche als Anlässe genutzt werden, um antisemitische Positionen zu beziehen. Und das erfolgt anhand von Beispielen, die entsprechend eingeordnet werden. Und da wird unterschieden einerseits eben in der Anonymität geäußerte antisemitische Vorfälle, zum Beispiel in Gästebüchern oder auf Social Media, und offen artikulierten antisemitischen Äußerungen, beispielsweise im Rahmen von Führungen oder Workshops. Das ist die eine Differenzierung und die andere ist Vorfälle im ländlichen und urbanen Raum. Im ländlichen Raum lässt sich häufig kein spezifischer Bezug oder zeitlicher Kontext feststellen, weil die Gedenkstätten häufig viel kleiner sind und zum Teil eben überhaupt nicht über Ehren amtliche Mitarbeitende verfügen. Und bei den großen Gedenkstätten, da handelt es sich in letzter Zeit vor allem um israelbezogenen Antisemitismus. Da handelt es sich um Vorfälle, bei denen es darum geht, den Krieg in Gaza eben auf Gedenkstätten zu übertragen, zum Beispiel in Form von Schmierereien in Gästebüchern. Da wird immer wieder der Eintrag Free Palestine hinterlassen. Free Palestine nehmen wir nicht generell als Vorfall auf, sondern nur, wenn er an Orten der Verfolgung und Ermordung von Jüdinnen, Juden hinterlassen wird, weil man muss sich ja die Frage stellen, warum wird eine Gedenkstätte als Ort gewählt, um so ein Slogan zu verbreiten? Und in dem Fall handelt es sich dann sozusagen um so eine Täter-Opfer-Umkehr. Also es wird suggeriert, die vormals Opfer waren, seien jetzt die Täterinnen und damit eben um einen Angriff auf die Erinnerung an die Shoah. Und diese Form von Erinnerungsabwehr nehmen eben auch zu an den Gedenkstätten. Und andererseits geht es eben um Vorfälle, bei denen sich der gesamtgesellschaftliche politische Wandel mit einer Zunahme rechtsextremer und demokratiefeindlicher Positionen auch an Gedenkstätten zeigt, Mitarbeit mit Richten von Hitlergrüßen und Schmierereien mit rechtsextremen Inhalten, aber auch eben von beschädigten Gedenktafeln und der Leugnung von NS-Verbrechen auf dem Gelände oder in den sozialen Medien. Und da habe ich auch wieder ein Beispiel, einen Vorfall, der sich auf dem Gelände der Gedenkstätte Sachsenhausen ereignete. Da wurde zum Beispiel der Schriftzug I love AfD an einer Mauer aus der NS-Zeit angebracht. Und dabei handelt es sich einerseits um eine massive Zerstörung der historischen Substanz und somit einen Angriff auf diesen Ort. Und zum anderen steht dieser Schriftzug natürlich auch für eine politische Position, die seit Jahren mit der Forderung nach einer erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad die Erinnerung an die Shoah angreift.
Leider haben wir nicht genügend Zeit, um alle Artikel genauer unter die Lupe zu nehmen. Können Sie uns daher vielleicht einen groben Überblick geben? Was finden wir sonst noch Spannendes in der Broschüre?
Deborah Hartmann, die Direktorin der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, gibt im Interview, wir haben die Möglichkeit, Veränderungen vorzunehmen, Einblicke in die Implementierung antisemitismuskritischer Ansätze in ihrem Haus und den Prozess einer antisemitismuskritischen Organisationsentwicklung. Und da nimmt sie so eine Art Vorreiterrolle ein, weil das so also die erste Gedenkstätte ist, die diesen Prozess durchläuft. Und Lara Miller vom Netzwerk Zeitgeschichte geht in ihrem Artikel auf Kontinuitäten rechter Gewalt und Angriffe in KZ-Gedenkstätten ein. Sie ordnet beispielsweise den Anschlag auf die Baracke 38 in der Gedenkstätte Sachsenhausen im September 1992 in die sogenannten Baseballschlägerjahre ein. Der Angriff galt als einer der massivsten antisemitisch motivierten Vorfälle in der Nachkriegsgeschichte, in der brandenburgischen Nachkriegsgeschichte. Sie geht eben generell auf rechte Angriffe auf Gedenkstätten ein und auf das Agieren der Gedenkstätten als geschichtspolitische Akteure. Dabei geht es auch um das Spannungsfeld zwischen den Prozessen staatlicher Institutionalisierung in den Nachwendejahren und Überlegungen zu den veränderten Bedingungen von Bildungsarbeit an Gedenkstätten in der Gegenwart. Dann haben wir einen Artikel von Liliana Radonitz, der Vizedirektorin des Instituts für Kulturwissenschaften an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Die schaut in ihrem Artikel die AIWA als Projektionsfläche, Geschichte, Wandel und Relevanz für Gedenkstätten auf die Entstehungsgeschichte der AIWA und ordnet die Arbeitsdefinition Antisemitismus der AIWA mit Blick auf ihr Potenzial für die Arbeit an Gedenkstätten ein. Dann gibt es einen weiteren Artikel von einer Kollegin von mir, von Vanessa Gelado, die unterschiedlichen Erscheinungsformen von Antisemitismus erörtert anhand von Definitionen und Beispielen im Kontext von NS-Gedenkstätten, die die Arbeit des Bundesverband RIAS vorstellt. Also auch, wie wir antisemitische Vorfälle erfassen. Schließlich gibt es noch mal einen Artikel von mir zum Umgang mit der Gefahr von antisemitischen Reproduktionen in Ausstellungsformaten und Vermittlungssettings an Gedenkstätten. Und abschließend gibt es so Empfehlungen und Tipps und Hinweise für Mitarbeiterinnen von Gedenkstätten.
Zurück nochmal zu Ihrem Artikel, den ich eingangs erwähnt hatte. Sie schreiben in diesem Zitat: Häufig ist eine antisemitismuskritische Perspektive nicht das Kernthema der jeweiligen Teams im Bereich der historisch-politischen Bildung, sondern deren Schwerpunkt liegt meist auf dem historischen Lernen. Aber auch in anderen Bereichen von Gedenkstätten wie Archiv, Depot und so weiter, jenseits der Vermittlung spielen antisemitismuskritische Perspektiven meist kaum eine Rolle. Zitat Ende. Ich leite daraus ab, dass sie teilweise Defizite in der erinnerungs- und bildungspolitischen Auseinandersetzung mit dem Themenfeld Antisemitismus sehen. Aber zunächst einmal gefragt, wie haben Sie Probleme, die bei der Gedenkstättenarbeit auftreten, für Ihre Broschüre überhaupt identifizieren können?
Im Rahmen von Kooperationsverbund Antisemitismus, der von Demokratie Leben gefördert wird, haben wir Fachgespräche mit Mitarbeitenden von Gedenkstätten geführt, und zwar Antisemitismus an und in Gedenkstätten. Und das ist sozusagen die Grundlage, auf der diese Broschüre auch so basiert. Und die haben eben einige Herausforderungen identifiziert. Und dazu gehört einerseits die Problematik des Ortes, weil die Gedenkstätten häufig ja verunsichernd und auch einschüchternd für Besucherinnen wirken. Sie sind häufig emotional aufgeladen. Und zugleich ist eben Antisemitismus tabuisiert, und zwar gleich doppelt am Ort der historischen Gewaltverbrechen und Morde. Das heißt, die Besucherinnen sind einerseits mit den sozialen Regeln für den historischen Ort vertraut und sich dessen bewusst, dass sie nämlich achtsam und respektvoll gegenüber den verfolgten und ermordeten Opfern nationalsozialistischer Gewalt sein sollten. Und zugleich, deswegen doppelt, gibt es natürlich einen gesellschaftlich normativen Umgang mit Antisemitismus. Also antisemitische Äußerungen gelten eigentlich als inakzeptabel und sind mit sozialen Sanktionen belegt. Deswegen sind eben sozusagen antisemitische Taten und Äußerungen an Erinnerungsorten besonders unerwünscht. Und trotzdem, und zum Teil aber auch gerade deshalb, sind sie eben omnipräsent. Also trotzdem, weil einigen Besucherinnen ihr Antisemitismus nicht bewusst ist und gerade deshalb, weil es natürlich für Provokationen genutzt werden kann. Und dann gibt es noch eine weitere Problematik in Bezug auf Gedenkstätten. Das sind die gesellschaftlichen, institutionellen und historischen Erwartungshaltungen, und die laufen immer wieder Gefahr, den Ort zu überfrachten. Es sind einfach sehr viele Anforderungen, die sich an diese historischen Orte richten. Sie sind Orte, an denen historische Erzeugnisse bewahrt und gesammelt und wissenschaftlich erschlossen werden. Sie sind Orte der Vermittlung der Ereignisgeschichte, aber auch so Lehrerinnen, Politikerinnen, Besucherinnen richten eben verschiedene Erwartungen an Gedenkstätten, und deswegen stehen sie vor großen Anforderungen. Und das hat in diesen Austauschräumen und in den Fachgesprächen immer wieder zu der Frage geführt, okay, wo könnte eigentlich im Rahmen von einer pädagogischen Vermittlungsformaten Raum sein, um aktuelle Ereignisse an Gedenkstätten anzusprechen, die ja eben diesen historischen Auftrag auch haben. Im Rahmen von so einer Führung, die 1,5 Stunden dauert, bleibt den Guides meistens unklar, was Teilnehmende denken und wie viele Besucherinnen vielleicht später in Gästebüchern antisemitische Einträge hinterlassen. Und wenn Positionen nicht geäußert werden, haben Mitarbeitende der Gedenkstätte natürlich kaum Möglichkeiten, diese zu thematisieren und zum Gegenstand der Vermittlung zu machen. Und dafür gibt es natürlich längere Vermittlungsformate wie Workshops oder Seminare. Aber auch in dem Rahmen, wenn es zu antisemitischen Äußerungen kommt, ist häufig den Mitarbeitenden nicht klar, wie sie sich verhalten sollen oder wie sie darauf reagieren sollen. Das ist häufig eine Überforderung, die auch viel mit diesem historischen Ort zu tun hat. Und diese Überforderung muss man natürlich sehr ernst nehmen. Auf der Vorstellung der Publikation hat Lara Miller, die auch auf dem Podium saß, auch nochmal gesagt, naja, die meisten Besucherinnen kommen eh alleine an diese Gedenkstätten, also nicht im Rahmen von Führungen. Und das heißt, über die wissen wir überhaupt nicht. Die Mehrheit der Besucherinnen sind Einzelbesucherinnen sozusagen.
Kommen wir nochmal auf den in der vorigen Frage erwähnten Perspektivwechsel zu sprechen. Können Sie bitte erläutern, weshalb Sie diesen für notwendig halten, um besonders aktuelle Formen von Antisemitismus begegnen zu können, und nochmal verdeutlichen, welche Defizite Sie sehen?
Im Rahmen des Fachgesprächs wurde deutlich, dass zum Beispiel so eine Verschiebung des Fokus schon ein großer Schritt wäre. Es gibt in pädagogischen Settings häufig so eine Tendenz, Antisemitismus über die Juden in Anführungszeichen zu erklären. Und das heißt, dann wird dargestellt, wie, wann und wo Jüdinnen und Juden verfolgt wurden, was ihnen angelastet wurde und wofür sie als Sündenböcke dienten, als sogenannte. Und das hinterlässt manchmal bei Besucherinnen eben so einen Eindruck, irgendwas müsse ja mit den Juden sein, wenn sie schon immer verfolgt wurden. Und es muss eben darum gehen, klarzumachen, dass in diesem antisemitischen Konglomerat nicht um Jüdinnen und Juden oder ihr Verhalten geht, sondern um die Gesamtgesellschaft und ihre antisemitischen Positionierungen, Äußerungen und Taten. Und es geht auch dann eben, wenn Antisemitismus unbewusst reproduziert wird. Also es sollten diejenigen im Fokus stehen, die sich antisemitisch verhalten und äußern und ihre antisemitischen Einstellungen und Denkmuster sind aber nicht immer Teil der Vermittlung. Das ist zum Beispiel ein Defizit. Und dabei ist es besonders relevant, darauf einzugehen, welche Funktionen die antisemitischen Zuschreibungen für diejenigen erfüllen, die sie vertreten und umsetzen, was also überhaupt der Gewinn ist, sich antisemitisch zu verhalten. Und wenn Mitarbeitende von Gedenkstätten nicht in jedem Moment reagieren können, sollte es zumindest wichtig, dass sie wissen, worauf sie verweisen können, wenn so große Fragen aufkommen, die beispielsweise die ideologischen Dimensionen des Antisemitismus im Nationalsozialismus betreffen oder die Geschichte des Nahostkonflikts, also was sie den Teilnehmenden an die Hand geben können. Dann wurde eben von diesem Fachgespräch dieser große Bedarf an Fortbildungen und Schulungen identifiziert, über den historischen Antisemitismus hinaus, der ja, also an Gedenkstätten arbeiten häufig die Leute, die dort Führungen geben, als Guides arbeiten, sind häufig GeschichtswissenschaftlerInnen. Und so ein Studium der Geschichtswissenschaften qualifiziert natürlich nicht automatisch zum Erkennen von aktuellen Erscheinungsformen des Antisemitismus, wie israelbezogenem Antisemitismus. Zugleich ist es aber eben immens wichtig, auch so eigene Zugänge und Ansätze zu reflektieren, also sich auch mit eigenen Berufsbiografien und Biografien auseinanderzusetzen, mit jüdischen Perspektiven auf Antisemitismus. Lara Miller hat angeregt, das ist natürlich eine große Herausforderung, und Lara Miller hat angeregt, dass es eine Möglichkeit wäre, dass statt einem Guide die Guides zu zweit unterwegs sind. Und dafür braucht es natürlich wieder finanzielle Unterstützung von Seiten der Politik. Also dafür braucht es wieder mehr Ressourcen und Angebote. Und die Angebote gibt es zum Teil, die kommen ja auch vom Bundesverband RIAS und von anderen Trägern der politischen Bildungsarbeit zu Antisemitismus. Aber die müssen eben auch für freiberufliche Guides, für dieses häufig so ein Zusatztermin, die müssen auch wahrgenommen werden können.
Sie haben jetzt schon eine Handlungsempfehlung angesprochen, also dass Lara Miller empfehle, dass Guides in NS-Gedenkstätten zu zweit operieren. In dem abschließenden Artikel von Ihnen mit dem Titel Antisemitismus an NS-Gedenkstätten, Umgang mit der Gefahr von Reproduktionen in Vermittlungsformaten an NS-Gedenkstätten, formulieren Sie, Zitat, der Gefahr bei der Reproduktion antisemitischer Bilder und Sprache kann, und das ist ein zentraler Aspekt, durch die Einbeziehung jüdischer Perspektiven begegnet werden, Zitat Ende. Vielleicht als Ausblick, wer soll sich durch diesen Appell angesprochen sehen und welche konkreten Handlungsempfehlungen richten Sie an diese bzw. sehen Sie sonst so?
Ich habe ja schon gesagt, es gehört sozusagen zu den Aufgaben von Gedenkstätten, historische Dokumente, die an die Verfolgung von Jüdinnen und Juden und anderen Gruppen im NS, die betreffen. Und dazu gehören Ausweise, Fotografien, aber auch Erlasse, Pamphlete, die zu sammeln, zu erforschen und zu zeigen. Und wenn sie gezeigt werden, ist es sehr wichtig, immer zu fragen, aufgrund der hohen Gefahr und des Potenzials, Betroffene zu verletzen, vor allen Dingen auch Nachfahren und Angehörige von Shoah-Überlebenden oder diese selbst, und aufgrund der Gefahr, antisemitische Vorstellungen in den Köpfen der Besucherinnen zu überhaupt erst Eingang finden zu lassen. Eine Möglichkeit ist eben immer wieder abzuwägen, muss ich das wirklich zeigen oder kann ich auch, was Sie gerade schon zitiert haben, andere Dokumente heranziehen. Und wenn diese gezeigt werden, ist es aber immens wichtig, diese historisch einzuordnen, also auch immer sichtbar zu machen, wer hat den Erlass geschrieben oder das Foto gemacht, in welcher Situation befanden sich diejenigen, die davon betroffen waren bzw. darauf dargestellt waren, und waren sie sozusagen frei und selbstbestimmt oder, das war meistens nicht der Fall, oder unter Zwang in Gefangenschaft vom Tode bedroht. Und wenn es nicht im Vorfeld von Ausstellungskonzeptionen passiert ist, man kann ja auch nicht alle paar Jahre Ausstellungen überarbeitet, kann natürlich auch nachträglich beispielsweise jetzt hier in bereits bestehende Ausstellungen interveniert werden, auch schon in einzelnen Gedenkstätten passiert. Wichtig ist in pädagogischen Kontexten, die eben nicht Führungen sind, immer genügend Zeit und Raum für die Vermittlung einzuplanen. Also, dass die Themen wirklich auch aufgegriffen und behandelt werden können.
Die Broschüre ist jetzt wenige Tage alt. Zwei sind es, als wir das Gespräch führen, um genau zu sein. Konnten Sie bereits Reaktionen darauf verzeichnen? Und eingangs haben Sie es bereits angerissen, aber verbinden Sie mit der Veröffentlichung der Publikation auch Forderungen? Und wenn ja, an wen richten Sie diese?
Die Publikation ist mit großem Interesse medial wahrgenommen worden. Ich glaube, wir haben bis jetzt 24 Beiträge identifiziert, die sich darauf beziehen. Also das zeigt nochmal diese große Dringlichkeit. Diese Resonanz bestärkt uns eigentlich darin, wie richtig und relevant das Thema ist und dass das Angebot auch auf fruchtbaren Boden fällt und mehr antisemitismuskritische Angebote, Workshops und so weiter notwendig sind, und wir sind jetzt sehr gespannt darauf, wie unsere Impulse auch von Gedenkstätten in der Praxis aufgenommen und implementiert werden. Ich habe schon gesagt, also die Forderungen sind natürlich, und die richten sich hier an Bund und Land so ein bisschen, die Träger von Gedenkstätten, dass es eine dauerhafte Finanzierung eines Förderbereichs zur Antisemitismusprävention für Gedenkstätten geben muss, dass eben auch so Sicherheits- und Präventionskonzepte, aber auch klare institutionelle Handlungsmöglichkeiten bei antisemitischen Vorfällen, dass es dafür Konzepte gibt und eine antisemitismuskritische Überarbeitung von Ausstellungen und anderen Vermittlungsformaten, aber auch Fonds zur Übernahme von Restaurationskosten, wenn die historische Substanz beschädigt wird. Wir wünschen uns natürlich aber auch eine engere Zusammenarbeit zwischen Gedenkstätten und zivilgesellschaftlichen Organisationen, um die Dokumentation antisemitischer Vorfälle zu sichern und die demokratischen Strukturen zu stärken. Das soll auch dazu beitragen, das Dunkelfeld, es gibt ja immer ein hohes Dunkelfeld antisemitischer Vorfälle, auch an Gedenkstätten zu erhellen und angemessen reagieren zu können auf die Vorfälle. Wir fordern auch noch, dass es die antisemitischen Vorfälle an Gedenkstätten eben konsequent benannt und verurteilt werden müssen und Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und staatlichen Organisationen. Dazu gehört auch sichtbare Solidarität mit betroffenen Einrichtungen und Personen und eine stärkere Sensibilisierung für Antisemitismus an den Erinnerungsorten.
Die Veröffentlichung der Broschüre fällt ja in eine Zeit, in der es quer durch politische Lager Angriffe auf Erinnerungsorte an die Shoah gibt, aber, und auch das kann der Publikation entnommen werden, auch auf jüdisches Leben direkt. Wie ordnen Sie in diesem Zusammenhang beispielsweise die Kampagne Kufias in Buchenwald ein und den kontroversen Beschluss des Landesverbands Niedersachsen der Linkspartei, der sich offensichtlich gegen den einzigen Staat der Welt mit jüdischer Mehrheitsbevölkerung richtet? Und abschließend gefragt, welche Bedeutung kann eine weiter erstarkende AfD für antisemitismuskritische Erinnerungspolitik haben?
Man muss wirklich sagen, Jüdinnen und Juden erleben weltweit spätestens seit dem 7. Oktober eine nicht endende Welle antisemitischer Anfeindungen und Angriffe. Allein in den letzten 2 Wochen kam es in Europa und Nordamerika zu einer Reihe von Brandanschlägen auf Synagogen und andere jüdische Einrichtungen. So wurde zum Beispiel erst am 13. März ein Brandanschlag auf eine Synagoge in Rotterdam verübt. Am 14. März gab es eine Explosion an einer jüdischen Schule in Amsterdam. Anfang des Jahres wurde der Eingangsbereich der Synagoge in Gießen in Brand gesetzt und der Anschlag auf die Chanukka-Feier in Bondi Beach in Australien mit 15 Toten und auf die Heaton Park-Synagoge in Manchester am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur mit 2 Toten ist gerade mal ein paar Monate her. Also jüdisches Leben ist weltweit bedroht wie nie zuvor. Dann gibt es eben solche Kampagnen wie die von Ihnen genannte Kampagne Kufias in Buchenwald. Die ist ein besonders unrühmlicher Ausdruck einer zunehmenden Übernahme rechtsextremer Agitationsmuster, die Präzedenzlosigkeit der Shoah in Frage zu stellen durch eine israelfeindliche Linke. Kann man dazu sagen, und die wird ja getragen unter anderem von der kommunistischen Organisation. Das ist eine Organisation, welche die Massaker der Hamas am 7. Oktober als großartige Überraschung bezeichnet hat und der jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden. die zwar suggeriert, Jüdinnen und Juden zu vertreten, aber in der jüdischen Gemeinschaft weitgehend isoliert ist. Und es ist eine Provokation und Instrumentalisierung von NS-Gedenkstätten, die das Gedenken an die Ermordeten stört und den gesellschaftlichen Auftrag dieser Orte als Erinnerungsorte angreift. Damit stellen sie die präzedenzlosen Verbrechen des Nationalsozialismus in Frage. Und zugleich birgt es eben die Gefahr, Betroffene wie Angehörige und Nachfahren von Shoah Überlebenden zu verletzen, für die Gedenkstätten so wichtige Orte der Trauer und Erinnerung sind. Und das insbesondere am Jahrestag der Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers. Denn für diesen Tag hat diese Kampagne an der Gedenkstätte Buchenwald abseits des offiziellen Programms Veranstaltungen geplant. Wir sind jetzt auch schon eingegangen auf den Landesverband, der Beschluss des Landesverbands der Linkspartei in Niedersachsen, die den real existierenden Zionismus ablehnt. Das ist ein weiterer Kontext von so einem zunehmenden israelfeindlichen, antizionistischen Turn, gesellschaftlichen Turn. Und Andreas Büttner, der bei unserer Veranstaltung ja Kooperationspartner war und auch dort ein Grußwort gehalten hat, ist aus diesen Gründen ja auch aus der Linken ausgetreten am letzten Wochenende. Und
der genau, Antisemitismusbeauftragte des Bundeslandes Brandenburg.
Genau. Der ist Antisemitismusbeauftragter des Landes Brandenburg, Andreas Büttner. Und das ist sozusagen die eine Seite, aber zu dem anderen begleitet uns ja auch seit Jahren die aggressive Erinnerungsabwehr, provokative Leugnung und Relativierung der nationalsozialistischen Verbrechen von Seiten der politischen Rechten. Und ich habe vorhin schon auf die Rede von Björn Höcke, dem Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, verwiesen von einer erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad. Die erforderte, das hat sich auch bereits in so ein entsprechendes Regierungsprogramm der AfD beispielsweise in Sachsen-Anhalt das Eingang gefunden. Die fordern so einen Stolzpass, wo Burgen und Schlösser kostenlos besichtigt werden sollen, also sozusagen um das nationale Selbstbewusstsein zu stärken. Aber Gedenkstätten sind explizit nicht Teil davon und fördern so eine Erinnerung an die gefallenen deutschen Soldaten der beiden Weltkriege. Das soll Schwerpunkt sein, ihre Erinnerungspolitik. Und da sieht man schon, in welche Richtung das geht. Und es sind natürlich so zwei Seiten, in dessen Rahmen diese Angriffe auf Gedenkstätten eben auch vermehrt in letzter Zeit stattfinden. Wiewohl, ich muss es nochmal sagen, Antisemitismus einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem ist.